Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
In der heutigen Podcast-Episode von Recruiting Basics, einfach, klar, praxisnah, begrüßen Arthur und ich die Nathalie Marie Perez-Sievers. Nathalie ist eine führende Expertin in den Bereichen People and Culture sowie Diversity, Equity, Inclusion und Belonging. Ihre weitreichende Expertise erstreckt sich von innovativen Startups über kreative Digitalagenturen bis hin zu globalen Großunternehmen. Sie ist Gründerin von The People Hub und The Diversity Hub, Beratungsfirmen, die sich auf Organisationsentwicklung, Interimsmanagement und Trainings spezialisieren. Als zertifizierte Trainerin für Erwachsenenbildung, systemische Organisationsberatung und Speakerin verknüpft sie profundes Wissen mit originellen Lösungsansätzen.
Heute im Interview einer meiner Lieblingsmenschen, Nathalie. Ich freue mich tierisch, mit dir zu sprechen. Ich glaube, wir kennen uns jetzt 2 Jahre oder so von LinkedIn und oioioi, auf der Talentpro zum ersten Mal live gesehen. Unfassbar. Willkommen. Hallo Stefan, hallo Nathalie.
Wow. Ja, vielen lieben Dank. Es hat sich, also wir haben uns zum ersten Mal gesehen und gar nicht danach angefühlt und das sind meine Lieblingsbegegnungen. Danke dir, lieber Arthur und lieber Stefan, dass ich heute hier sein darf und einfach mal mit euch schnacken darf.
Freue mich. Ja, klar. Ja klar, Moinsen zusammen. Freue mich riesig auf die Episode. Bei dem Treffen war ich tatsächlich auch mit dabei. Ist noch gar nicht so lange her, ne? In München auf der Talent Pro. 2-3 Wochen.
Ja. Hat richtig Laune gemacht und ihr seht das jetzt nicht, aber ich sitze hier im HR, Love HR Hate Racism Shirt. Nathalie hat mir das einfach perfekt angedreht. Jetzt habe ich schon 2 Sachen davon.
Ja, wir haben ja gesagt, auch wenn man eins hat, also der Trend geht auch zum zweiten Oberteil oder dritten oder vierten. Ja, fair. Und ja, auch wenn wir erst Juli haben, also man kann auch schon mal an Weihnachtsgeschenke denken. So, man,
ja, ich hab schon Hoodie. Hab ich schon.
Geil.
Nein, deswegen, also ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Und ich kann mich erinnern, als wir den ersten Kontakt haben, weil wir angefangen haben, beide über Bias zu sprechen, weil das hochrelevant ist für ein Thema, wo unser Herz mit dran hängt, aber dein Herz schlägt da noch höher für. Ich würde das jetzt mal für mich recht einfach als Diversity auch und auch die Relevanz von Diversity für HR, aber auch vor allem für Recruiting mit rein, denn du schaffst da sehr viel Awareness zu. Und wo wir heute drüber reden wollen würden, sind tatsächlich Basics im Recruiting für Diversity. Also so plakativ, wie ich das formuliere, du darfst es jetzt gerne anders ausschmücken, Nathalie, aber vielleicht hast du Lust, uns einmal mitzugeben, was aus deiner Perspektive eigentlich Diversity ist für die Zuhörerinnen da draußen. Ja?
Voll schön. Also ich finde Basics in Recruiting so wertvoll und so wichtig und einfach auch so zeitlos, weil machen wir uns nichts vor. Und no offense an all die lieben RecruiterInnen, die zuhören. Es fehlt hier und da an ganz vielen Basics. Habe ich Bock drauf, darüber zu sprechen. Was bedeutet Diversity? Ich finde es auch super wichtig, mal grundlegend in Definitionen reinzugehen. Weil viel zu oft höre ich hier und da von potenziellen PartnerInnen, also Personen, mit denen ich zusammenarbeite, hey Nathalie, wir suchen eine diverse Person. Und dann sage ich so, hey, warte mal, eine Person ist nicht divers. Eine Person kann niemals divers sein. Wir sind Individuen. So, jede Person ist ein Individuum. Und was divers sein kann, ist die Zusammenstellung eines Teams. Nämlich bestehend aus vielen verschiedenen Individuen, die verschiedene Lebensrealitäten haben. Vielleicht mal so als Begriff, so die Vielfaltsdimension reinzuwerfen, mal zu schauen, okay, wir staffen ein Team, welches besteht aus Personen verschiedenen Alters, verschiedener geschlechtlicher Orientierung, verschiedener Geschlechter, soziale Herkunft und so weiter. Wenn wir das schaffen, verschiedene Lebensrealitäten in unserem Team oder in einem oder mehreren Teams zusammenzubringen, dann sprechen wir von Diversität, nämlich von übersetzt einfach auch Vielfalt.
Ja. Schönes deutsches Wort dafür, finde ich. Ja, was auch da Diversity ist auch ein bisschen zum Schlagwort geworden, um nicht Buzzword zu sagen. Einfach, das ist irgendwie so eine Keule, die auch geschwungen wird. Und es geht einfach um Vielfalt. Es geht darum, für mich bedeutet Diversity eigentlich, dass egal wer du bist, du dich in dem Umfeld, in dem du steckst, du selber sein kannst. Egal was los ist. Und ja, das, so ein Umfeld zu schaffen, ist eigentlich das, was das Ziel ist, das Ziel sein sollte, A, für ein Team, für ein Unternehmen, weil du in den Zeiten, wo da draußen immer weniger Arbeitskräfte angeblich da sein sollen, nicht eine Gruppe bewusst oder unbewusst ausschließen darfst und solltest. Das solltest du per se nicht, ja. Aber wenn man das Thema angeht, Unternehmertum und wie kann ich mir Leute reinholen, Menschen ins Unternehmen, dann muss dein Unternehmen grundsätzlich offen sein für jede Expertise, egal wer sie mitbringt. Weil es geht beim Arbeiten nicht darum, wer du bist und du die Arbeit machst, sondern es geht darum, dass die Arbeit, die einfach da ist, am Ende des Tages irgendwie erfüllt werden soll und kann und was die Person dahinter steckt. Also wer er oder sie ist aus meiner Sicht völlig irrelevant. Aber so ist die Welt nicht da draußen.
Nee, so ist sie leider nicht. Und vor allem sollten sich UnternehmerInnen oder Organisationen einfach auch mal der AGGs bewusst sein, so dass es die Pflicht ist. Es ist keine Kür oder irgendwie nice to have, wenn wir ein inklusives Arbeitsumfeld schaffen, nämlich ein Umfeld, bei dem sich Personen mit den verschiedenen Lebensrealitäten wertgeschätzt fühlen, bei denen sie performant sein können und Chancengerechtigkeit einhergeht. So. Und deswegen bin ich bei dir. Das ist so, vieles ist so zu Buzzwords oder ja, Buzzwords geworden. So. Da finde ich es wichtig, immer in so eine Übersetzungsleistung zu gehen und nicht davon auszugehen, dass sich alle an diesen englischen Begriffen, Buzzwords bedienen, sondern sehr niedrigschwellig mal reinzugehen, wovon sprechen wir. Und Diversität ist letztendlich, wenn wir in Unternehmen das abbilden, was wir in der Gesellschaft sehen. Nämlich Personen mit verschiedenen Lebensrealitäten.
Das ist so basic, ne? Das ist schon wieder so basic und das machen die meisten nicht. Und ich zitiere jetzt hier Arthur, der dann immer sagt, Leute, konzentriert euch auf die Basics, damit habt ihr 95% schon geschafft, ne? Im Gegensatz zu allen anderen. Und lasst diesen fancy Mist weg. Und sich da auf diese grundlegenden Dinge zu konzentrieren, wie ihr beiden das jetzt gemacht habt, doppelt und dreifach unterstrichen. Full stop.
Und was mir bei dir immer auffällt, Nathalie, einmal ganz kurz, wie inklusiv du auch sprichst. Das ist eine Sache, die ich für mich noch sehr bewusst machen muss. Ich bin da ganz offen. Manchmal sage ich es anders, als ich es denke, in Anführungszeichen, oder andersherum. Bei dir fließt das einfach so raus, dieses inklusive mit reinnehmen von, du sprichst von Menschen, von HörerInnen automatisch. Das kommt so aus dir raus und ich muss noch dran denken. Das heißt, ich bin noch in der Kurve, wo es bewusst ist, wenn man so ein bisschen über Wissen dazu spricht. Und du bist schon komplett in Unbewussten angekommen, dass du es dir teilweise für andere noch ins Bewusstsein holen musst, um denen das beizubringen. Aber es ist ein kleiner Exkurs hier, weil das fällt mir immer wieder auf in Gesprächen mit dir. Ja.
Danke dir. Und was ich da einfach nur sagen kann, ich habe irgendwann sehr bewusst damit angefangen und hatte auch meine Schwierigkeiten. Damals war ich noch in Festanstellung und da haben wir uns komplett mit dem People and Culture Team, also nicht nur mein Recruiting Team, welches ich zu dem Moment fachlich und disziplinarisch geleitet habe, sondern übergeordnet im People and Culture Team uns darauf verständigt, so hey, lasst uns gegenseitig einfach darauf aufmerksam machen, wenn wir vielleicht keine inklusive Sprache wählen oder wenn Ableismus passiert, ich will es jetzt nicht reproduzieren. Und es ist wie ein Muskel, ne? Also man lernt dazu und je öfter man es anwendet, desto mehr geht es ins Unterbewusstsein und so ein Automatismus geht einher.
Ja, finde ich total wertvoll, sich einfach darüber Gedanken zu machen und sich auch vor allem nicht von den ganzen Stimmen da draußen, die irgendwie versuchen, das negativ auszulegen, die sagen, Gendern ist Blödsinn und bla und blub. Ich verstehe immer nicht, wie Menschen, die nicht davon betroffen sind, sagen können, dass es Blödsinn. Weil ich denke mir immer, wenn es auch nur einen einzigen Menschen, den ich erreiche, das Gefühl gibt, ich bin gesehen und gehört und mitgemeint, in Anführungszeichen, dann sind mir die anderen 100, die gehört haben und denen das egal ist und dieser eine Mensch, der sich darüber aufregt, das ist für mich, das ist Inklusion und Diversität, so zu sprechen, dass irgendwie alle angesprochen sind und Das Verrückte ist, und das ist ein bisschen kontrovers vielleicht, man verliert immer irgendwen auf dem Weg. Es ist einfach so.
Ja.
Das finde ich sprachlich herausfordernd, weil ich finde auch das Argument, naja, der ist jetzt den negativen Kommentar, den verliert man ja auch dadurch. Und das ist schon ein bisschen wahr, wenn man ehrlich ist. Aber wenn dahinter steckt eine Gesinnung, die mir jetzt nicht so zusagen würde, dann bin ich bereit, da den Verlust hinzunehmen. Wobei man auch sagen muss, wenn man das so hinnimmt, dann würden die ja auch nie lernen. Also da, das ist jetzt eine sehr philosophische Diskussion.
Ja, und tatsächlich auch sehr aufgeladen gesellschaftlich. Also ich bin ehrlich, wenn jemand um mich herum nicht, und wir gendern alle, sich nicht an einer inklusiven Sprache bedient, weil auch wenn wir das generische Maskulinum benutzen, gendern wir by the way ja auch.
Richtig.
Aber wenn wir jetzt uns an einer nicht inklusiven Sprache bedienen, heißt es für mich nicht komplett okay, schließe die Person aus und spreche nicht mit der Person. Das ist im Grunde kann die Person selbst entscheiden. Genauso wie ich mich vegetarisch ernährt, wo meine Freundin uns hier so einen Webergrill hingeflackt hat und sich Fleisch gönnt. Fair enough. Trotzdem haben wir uns sehr, sehr gern und lieben uns und leben seit 10 Jahren zusammen. So all good. Und ich, was mir so ein bisschen fehlt, auch gesellschaftlich oder miteinander, sind einfach Diskurse, Reibung und auch ein Verständnis dafür zu haben, okay, was ist eine Meinung und wo ist es keine Meinung, sondern grenzüberschreitend, weil ich diskriminiere.
Ja.
So, und das fehlt so, ne? Einfach auch mal, dass vielleicht Meinung oder Handlung koexistieren dürfen und wir nicht immer so ein Tagging dahinter machen, richtig, falsch und mit dem Finger auf andere zeigen, sondern wie können wir eigentlich mal Brücken bauen und in den Dialog gehen, auch wenn wir vielleicht gerade völlig verschiedener Meinung sind, diese Reibung auch mal auszuhalten, so, das fehlt mir gerade sehr.
Oh, das hast du schön gesagt. Meinung ohne Wertung quasi. Also ich finde das auch, das sind für mich die besten Diskussionen, egal mit wem, egal zu welchem Thema, wo man sich auf Augenhöhe begegnet und auch einfach mal sagt, ja, ich sehe die Welt sehr anders als du, aber ich danke dir für die neue Perspektive auf dieses Thema. Ich nehme es auf jeden Fall mit. Ja, also wirklich. Und meistens kommt man auch da raus und sieht zumindest einen kleinen Teilaspekt ein bisschen sehr anders. Und anders gesagt, wenn wirklich da Menschen da draußen sind, die sagen, gendern ist nichts, was ich machen will, um so mal aufzugreifen, aber für sich eine rationale und eine Meinung dafür hat, ohne mich zu bewerten, dass ich es tue, dann kann ich das akzeptieren. Das ist für mich wie vegan leben und Fleisch essen. Wenn jemand vegan sein will und mich davon nicht überzeugen will den ganzen Tag, warum vegan das einzig Richtige ist, der Teil ist für mich schwierig. Wenn da aber eine vegane Person sagt, du darfst essen, was du willst, aber hast du Lust zu verstehen, warum ich das mache? Weil ich glaube, es könnte was sein, was du einfach vielleicht noch gar nicht weißt und ich dafür offen bin. Das sind so aufeinander zugehen, das hatten wir auch schon mal im Podcast, Stefan. Nicht immer nur eine Linie ziehen, sondern wirklich auch die Gemeinsamkeiten suchen. Das finde ich eigentlich hochrelevant. Ja,
ja, absolut. Da passt total dazu, ne, dass das generell Gesellschaft, Leben nicht schwarz-weiß ist. Ne? Also ich spreche da auch schon seit 15 oder 20 Jahren von sehr spannenden Grauschattierungen. Ne? Das ist nun mal so. Und das erleben wir nicht nur in der Gesellschaft, im privaten Umfeld. Das erleben wir im HR, wo die Basics auch tatsächlich 95% ausmachen, by the way. Das erleben wir im Recruiting, das erleben wir beim Thema Diversity. Und den Punkt, Nathalie, den du gemacht hast, dieses Aufeinanderzugehen, voneinander lernen, miteinander umzugehen, das ist das, Arthur, was wir im Podcast schon hatten, genau. Da gibt es auch eine Melodie dazu, aber ich singe, glaube ich, heute nur Schland, hoffe ich zumindest, ja. Und dieses Miteinander, diese auch tagesaktuellen, aufgeheizten Diskussionen, ne, gerade in den Socials oder auch auf teilweise jetzt auch, nicht nur teilweise, sondern verstärkt auch auf LinkedIn, das sind Dinge, wo wir uns wieder zurück an die Basics halten sollten. Und ich pflichte dem, was ihr gesagt habt, nur bei. Ich beispielsweise ernähre mich weder vegetarisch noch vegan. Ich habe meine Frau vor 10 Jahren kennengelernt, die sich vegetarisch ernährt. Und da war das genau das Gleiche. Ne? Wenn jemand versucht, mich irgendwie missionarisch von etwas zu überzeugen, was meine Ramona nie gemacht hat, dann wären wir nie zusammengekommen. Aber mir erklärt, warum das bei ihr so nachhaltig passiert ist, dann ist das für mich total nachvollziehbar. Aber zwischen jemanden überzeugen und zu missionieren ist ein ganz schmaler Grat. aber darüber muss man miteinander sprechen können, ne? Und dafür brauchen wir Umfelder, dafür brauchen wir, keine Ahnung, Frameworks oder Gestaltungsrahmen, dass das einigermaßen vernünftig, also in meinem Sprachgebrauch vernünftig abläuft. Ne? Aber das, was ich aktuell beobachte, da bin ich auf eure Perspektive gespannt, auch auf deine, Nathalie. Es ist ja sofort, wenn ein Thema ist, sofort Emotion und dann sofort schwarz oder weiß. Ne? Das eine oder das andere. Also es ist, ich finde die goldene Mitte nicht mehr. Es ist ja nahezu nur noch radikal.
Ja, ja, es findet wenigen Zugehen, ein Aufeinanderzugehen statt. Und ich glaube, das ist das, was People and Culture unter anderem, also wir können andere Menschen befähigen, diese Räume zu schaffen, Führungskräfte befähigen, genau diese Räume für Diskurse zu schaffen oder ein Verständnis füreinander zu schaffen. Und ja, es gibt auch Aussagen, die mich natürlich sehr triggern und wo ich mir meinen Teil denke, was ich aber immer versuche, auch im Hinterkopf zu haben und zu beherzigen ist, hey, da ist eine gute Absicht hinter. Nicht jede Person ist irgendwie davon getrieben, schlecht zu sein, um mir was Böses zu wollen, und gute Absicht dahinter, um vielleicht dann den Bogen zu unconscious bias und so weiter zu schlagen. Es sind unsere Muster, wie wir denken und wie wir handeln, wie wir sozialisiert worden sind. Und es gibt leider immer noch Personen, die die komplette Hallen damit füllen. Es soll wohl Comedy sein, mit Sexismus beispielsweise. So, und vermeintliche Witze, die getätigt werden im Arbeitskontext und so weiter und so fort. Ja, es gibt natürlich zwei Wege. Ich kann da voll drauf eingehen, voll drauf preschen. Da werde ich vermutlich weder kognitiv noch im Herzen eine Person erreichen. Oder ich kann mal Rückfragen stellen und das mal adressieren, trotzdem adressieren. Und ich finde es trotzdem wichtig, Themen natürlich zu adressieren. Nur der Weg dahin, wie adressiere ich etwas? Und das kann ja jede Person für sich selbst ausloten. Und ich finde den Weg dann doch eher eleganter, mal Rückfragen zu stellen, auch zu thematisieren, dass ich es gerade nicht lustig finde und wo denn der Witz dran war. Und vielleicht kann ich so eine Person berühren, vielleicht kann ich so eine Person neugierig machen und eine Person hinterfragt sich eigene Denkmuster und das Handeln. Das ist viel wertvoller, als gleich draufzugehen, weil somit erreiche ich keine Person. Mich erreicht auch keine Person, indem man voll auf mich raufgeht und so judgy ist, ne? Sondern eher mit einem Diskurs.
Voll. Und ich glaube, da können wir mal so einen Strich ziehen und sagen, das tatsächlich ist für mich auch ein wundervolles Basic im Miteinander umgehen, wirklich. Mhm. Einfach, was ich sehr mochte, ist, was du gesagt hast, auf der anderen Seite von Positivität ausgehen und von keiner böser Absicht. Das ist eine Einstellung, das ist eine Haltung dem Menschen gegenüber, das gefällt mir einfach unglaublich. Und ich muss da an Viktor Frankl denken, der sagt, zwischen Reiz und Reaktion bist du. Ja. Du entscheidest am Ende, wie du auf das, was auf dich einwirkt, was du dann machst. Und wenn du den Impuls, der in dir ist, ein Stück weit im Griff hast und bewusst wählst, wie du auf Dinge reagierst, das ist das, was du meinst. Und das ist immer wieder beeindruckend, wenn man das dann schafft. Wie alle sind getriggert von Themen. Und sich das mal kurz bewusst zu machen und sich hinzusetzen und zu sagen, wie will ich eigentlich wirklich sein? Wie will ich denn wirken? Und was muss ich dafür tun? Das ist Reflexion, das ist dann aber auch aus meiner Sicht wirklich Größe in dem Thema. Und das ist aus meiner Sicht die Essenz von dem, was du gesagt hast. Und jetzt frage ich mich, wie kriegen wir eigentlich die Kurve zu Recruiting Basics? Weil wir sind extrem philosophisch unterwegs. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Und wenn fein für euch, würde ich dir gerne eine Frage stellen zum Thema. Und wenn wir jetzt uns anschauen, wie kriegen wir ein diverses Team, wie kriegen wir es hin, unterschiedliche, vielfältige Menschen ins Team zu holen? Was sind da, wenn du an deinen Recruiting-Prozess gehst und denkst oder auch an die Auswahl, was sind da deine Grundlagen, die du jedem mitgeben würdest und sagst, mach das, dann läuft es und sieht schon mal besser aus oder denk darüber zumindest nach. Also, fällt dir da irgendwas spontan ein?
Oh ja, dazu fallen mir viele Themen spontan ein. Ist ja auch immer mein Home-Turf, ne? Recruiting. Ich durfte viele verschiedene Recruiting-Abteilungen auf- und ausbauen, Teams leiten, und mein Herz schlägt für People and Culture und vor allem für das Thema Recruiting. Und vermutlich begeistere ich mich auch sehr für strukturierte Prozesse, weil ich nicht den geradlinigsten Lebenslauf habe. Also ich habe mein Studium irgendwann abgebrochen. Ich sage immer ein Herz für StudienabbrecherInnen. So, das ist etwas, wofür ich stehe. Und vermutlich bin ich da so humble und habe einfach gemerkt, wie unstrukturiert vieles läuft. Also erstmal das Thema, übergeordnete Thema Struktur, finde ich, ist ganz, ganz wichtig. So, wenn man heutzutage noch aus dem Bauchgefühl heraus agiert, sei es schon sehr vorgelagert, weil man über eine Position fachsimpelt oder sie einfach von HiringmanagerInnen mal zugeworfen bekommt und einfach losläuft, hat man leider schon sehr vieles falsch gemacht. Das mal als Oberbegriff und auch zu schauen, nicht immer selbigen Weg zu gehen. Also was heißt das konkret? Darauf können wir eingehen. Wenn ich eine Stellenausschreibung immer sehr stark mit einem generischen Maskulinum verfasst habe und mich nicht an einem Decoder, und das sind ja Tools, ne, Jobpost-Decoder, die man kostenlos auch nutzen kann. Geiles Tool, welches uns einfach zeigt, ob wir sehr viele männlich konnotierte Wörter nutzen, worauf männlich gelesene Personen eher anspringen. Dann wähle ich immer den gleichen Weg. Vielleicht mal da einen anderen Weg wählen und schauen, okay, wie kann ich mich an einer inklusiven Sprache bedienen. Diesen Jobpost formuliere ich aber bestenfalls erst dann, wenn ich wirklich weiß, wen suche ich. Und das meine ich nicht, wen suche ich vom Alter, wen suche ich vom Äußeren, sondern welches Know-how braucht eigentlich diese Person? So sich mal dessen bewusst zu werden, welche Kompetenzen brauche ich? Und anhand dieser Kompetenzen auch zu wissen, okay, welche Fragen stelle ich eigentlich? Also eben mein Herz schlägt ja für strukturierte Interviews, ganz klar, weil so, nur so können wir eine Vergleichbarkeit herstellen. Wenn ich immer nur aus dem Bauch geschossen heraus agiere, ja, dann vergleiche ich Personen miteinander und Situationen, die gar nicht vergleichbar sind. Und ja, da werden auch wieder kommen und ich kenne die Stimmen. Oder hört man sich an wie ein Roboter? Geht doch gar nicht. Naja, es sollte auch schon ein Dialog sein, ne? Es sollte kein Fragenkatalog sein, den wir mal irgendwie sehr stumpf abarbeiten. Daraus kann man schon auch einen Dialog herstellen. Und vor allem auch Menschen auf Augenhöhe begegnen. Ey, wie oft, sorry, liebe RecruiterInnen da draußen, ich weiß und ich sag nicht alle, aber wie oft ich von FreundInnen höre, wie sie behandelt worden sind in Interviews. What the fuck? Ey, da fällt mir nichts anderes so ein. Also hört auf, Leute in eine Bittstellerposition zu drängen. Schafft mal bitte Augenhöhe und seid euch dessen bewusst, dass sie genau so schauen, wo sie arbeiten möchten. Also auch das mal sehr konsequent, auch das ist ein Haltungsthema, ne? Du hast es vorhin gesagt, Arthur. Eine Haltung zu haben, hey, wir begegnen jetzt einander und schauen, ob wir uns einander das bieten können, was wir wollen. So mal sehr stumpf runtergebrochen. Hiring ManagerInnen entsprechend auch zu involvieren, weil das ist auch Teamwork. Also welchen Part übernimmt welche Person in Kennenlerngesprächen, welche Fragen stellt welche Person, wie gehen wir eigentlich in ein Scoring, das muss man auch vorab schon mal besprechen, wenn wir schon strukturierte Fragen stellen, was ist denn für uns eigentlich eine Top-Antwort, wo es, sagen wir eher, nee, weil nur so kann man auch eine Bewertung machen, Surprise, aber ja, es ist absolute Basics, die ich hier runter spreche, die aber voll oft nicht beherzigt werden.
Ja.
So. Oh, und on time sein. Also bitte, wenn ich, sorry, dass ich nochmal reingehe.
Ja, komm.
Wenn ich mich irgendwo bewerbe und das irgendwie 2, 3, 4 Wochen dauert, ja, ciao Leute, habt eure Prozesse im Griff. Besprecht bitte auch, wer wie Ownership hat. Also in welcher Geschwindigkeit wird gescreent? Wann wird es weitergeleitet? Je nachdem, wie interne Prozesse sind. Wann haben wir eine Antwort von Hiring ManagerInnen zu erwarten? Timeslots, also die Wichtigkeit sollten allen Teilnehmenden klar sein, heißt alle, die im Recruiting involviert sind, ein Commitment zu haben, dass RecruiterInnen nicht ins Hasseln kommen, wo kann ich denn ein Gespräch reinquetschen? Bestenfalls hat man die schon mal vorab besprochen, hält sich diese frei, weil so hat man einen Flow und der sich richtig gut für alle Seiten anfühlt. Und vor allem kann man diese Transparenz Bewerbenden wiedergeben. So, hey, hör mal, da hören wir uns wieder. Und da steht etwas, viel zu selten erlebt, so einfach und zu selten umgesetzt.
Also, wenn ich das mal kurz zusammenfassen kann, ich glaube, Stand jetzt haben wir irgendwie 20, 21 Folgen rausgebracht. Stefan, korrigier mich. Und du hast einfach mal in den letzten 5 Minuten alle Basics, die wir bisher genannt haben, kurz zusammengefasst. Und das Wunderschöne für mich daran ist, wenn man mit Leuten spricht, die wirklich Ahnung haben von dem Thema, die wirklich für sich fühlen, ich habe da eine Passion hinter Recruiting, kommen wir auf die immer gleichen Basics zurück. Das ist genau das, was du sagst. Wisse, was du suchst. Mach also eine Anforderungsanalyse. Nicht nur irgendwie eine Bullet-Point-Aufzählung von dem, was man irgendwie machen muss, sondern was sind die Kompetenzen, was muss die Person wirklich können? Ja? Mach dir darüber Gedanken, was muss ich dann in der Stellenanzeige ansprechen, damit die Personen, die das können, den Job auch wollen. Welche Fragen oder wie muss mein Auswahlverfahren aussehen, dass ich das, was ich suche, tatsächlich auch im Verfahren widerspiegle? Sieh zu, dass du den Leuten, wenn du unterschiedlich sprichst, die gleichen Themen auch an den Kopf knallst. Das wird mal ganz salopp gesagt, weil wie willst du sonst vergleichen? Ja? Und vergleichen kannst du nur, wenn du dich eine Scorecard hingesetzt und darüber nachgedacht hast. Eine gute Frage ist nur so gut wie die Antwort, die du erwartest. Weil wenn du einfach nur Fragen stellst, dann hast du eine Frage gestellt. Das ist super. Das ist jetzt erstmal ein Anfang. Ja.
Aber so läuft es ja ab, oder? Also so läuft es ja bei ganz voll. Vielen ab. So, und dann sind alle irgendwie traurig, weil so viel Zeit drauf geht. Hiring-ManagerInnen fühlen sich nicht abgeholt. Und wenn man das vorgelagert, so geil strukturiert, dann nimmst du ihnen auch ganz viel Zeit ab. Du hast vor allem auch, du hast ein Standing bei Hiring-ManagerInnen. Also machen wir uns nichts vor, wie oft hat man ein Standing, sodass man als Sparring gesehen wird. Viel zu oft erlebe ich noch Abteilungen, wo man einfach so sehr operativ, administrativ irgendwie nur gesehen wird. Und wenn du aber so geradlinig reingehst und das so strukturiert und sauber umsetzt, ey, dann checken auch deine Hiring-Managerin, geil, die Person ist irgendwie keine Last, sondern nimmt mir voll viel Arbeit ab. Also bei mir war es auch irgendwann so, Hiring-ManagerInnen haben die Person ab einem Vorstellungsgespräch kennengelernt. Es gibt ja noch Abteilungen, wo vermutlich irgendwie Erstgespräch und dann, oh, hier brauche ich eine Entscheidung. Dieses Vertrauen zu haben, so trust me, ich weiß, wen und was du suchst, weil ich inhaltlich auch so drin bin, weil ich diese Neugierde habe und die intrinsische Motivation zu verstehen, was macht die Person. Es ist nicht nur ein Culture-Check, sondern mehr, ey, dann hat man so viel, irgendwie fühlt sich für mich professioneller an, weil alles andere sind sonst nur sehr gut bezahlte Admins. Es tut mir sehr leid, das so zu sagen, absolut, aber das ist dann so. Und dann ownst du auch wirklich einen Prozess bis hin zum Offer. Und vielleicht nochmal auf Diversität einzugehen, um das zu konkretisieren. Ich hatte ja gesagt, geh mal andere Wege. Wo hast du bis dato gesucht? Also sich auch mal dem Wort und der Begrifflichkeit gesucht bewusst werden. Ne? Viele sagen ja, wir suchen, aber wir finden nicht. Also sorry, nur mal eine Stelle zu posten und dann kommt niemand auf einen zu. Ist nicht gesucht. Sondern, wo bist du aktiv? Welche Touchpoints schaffst du? Also, wo machst du Active Sourcing? Bist du in Communities unterwegs, um Diversität reinzubringen? Bist du in der queeren Community präsent? Sehen dich BIPOCs? Und so weiter und so fort. Weil wenn du immer einen und denselben Weg nimmst, kriegst du auch einen und dieselben Leute und dann wird es nicht divers.
Richtig, aber das ist auch sehr, sehr... Der Punkt kommt sehr stark auf das Unternehmen an, wirklich auf die Größe vom Unternehmen und auf die Strahlkraft der Unternehmensmarke. Aber ich bin voll bei dir. Man muss sich darüber Gedanken machen als Unternehmen, als Abteilung, als Team, also auch als Person. Wo stehe ich? Wie werde ich wahrgenommen? Und was will ich erreichen? Also dieses Data irgendwie auch dann im Kopf zu haben und darüber nachzudenken, wie ich es kleiner mache, ist essentiell. Und es ist für mich wieder das Thema Anforderungsanalyse aus einer anderen Perspektive, also genau zu gucken, was brauche ich eigentlich. Und das Schöne für Diversity ist, wenn du so deinen Prozess strukturierst, dann kannst du anfangen, die Leute, nee, anders, dann musst du plötzlich die Leute dafür bewerten, was sie sagen, weil du genau weißt, warum du die Frage stellst, was für eine Antwort du erwartest und du kannst sie dann tatsächlich zu dem Profil, was du suchst, immer matchen und nicht zu dem Mensch, der vor dir sitzt und vor allem auch nicht miteinander plötzlich vergleichen, weil das gibt's ja auch. Ich brauche mehr als eine Bewerbung, weil ich kann nicht mit sich selbst vergleichen. Doch, du kannst eine Person mit dem, was du suchst, immer vergleichen, ja, weil du weißt ja, was du willst. Und ganz plötzlich, und das habe ich sehr oft erlebt, wenn ich das genauso aufgesetzt habe, kam dabei raus, dass die Menschen, die auf dem Papier als Top-KandidatInnen wahrgenommen waren, in so einem Prozess wirklich nicht so stark waren wie andere, die nicht ganz so viel Strahlkraft hatten am Anfang. Halo, ja, Halo-Effekt. Ja. Überperformt haben im Prozess, weil die fachlich, sachlich die genau richtigen Antwort gegeben haben und ihre vorhandenen Erfahrungen mit dem, was die Rolle wirklich brauchte, perfekt verbunden hatten. Und schwupps hattest du die Situation, dass jemand, der wirklich dann ja, besser ins Team gepasst hat wegen der Fähigkeiten, so kannst du ein diverses Team aufbauen, weil es fair, objektiv, vergleichbar ist. Und so kriegen Leute Chancen, die wegen den Biases, die wir uns tragen, einfach immer schon vorher rauspurzeln.
Absolut. Absolut. Also es ist Mehrwert für alle Seiten und leider zu selten erlebt. Und so in den letzten 14 Jahren habe ich viel zu viele RecruiterInnen kennenlernen dürfen, die diese Strukturen nicht etabliert haben. Und damit macht man sich einfach auch das Leben schwerer. Also nicht nur jetzt, um Diversität in ein Team zu bringen, sondern auch also rein für mich, für mein Arbeitsleben. Also das ist ja absoluter Horror, da dann nicht diese Struktur reinzubringen. So.
Ja. Ja. Und ich bin ganz offen, ich bin ja meine Karriere gestartet als Headhunter, da musst du das eigentlich überhaupt nicht können, Personalauswahl. Da bist du ja wirklich im Vertrieb. Da war mein Job, die Motivation rauszufinden und den Match zur Motivation, zur Rolle auch den Unternehmen zu verkaufen. Also nicht im Sinne von Lügen und Manipulieren, sondern den Match einfach aufzuzeigen, der vorhanden ist. So habe ich zumindest meinen Job wahrgenommen. Und dann kam ich in so eine große Struktur rein und war mal Recruiter intern. Und da ging es plötzlich darum, wie passt diese Person eigentlich zu der Rolle, die wir haben. Und dann stellst du plötzlich fest, dass du ganz anders fachlich an deine Sache rangehen musst. Dass es eine jahrhundertealte Wissenschaft gibt, die Eignungsdiagnostik heißt, ja, die genau das macht und dass es sehr viele Dinge gibt, die du tun kannst, um genau das Ziel zu erfüllen. Und ich persönlich habe an meine professionelle Arbeit so einen Anspruch, dass ich denke, naja, wenn es da draußen etwas gibt, was ich verstehen kann, um es besser zu machen, dann will ich es auch tun. Und wenn du dann auf der Kurve bist, stellst du fest, das ist zwar schön, dass ich jetzt was dazu weiß, aber das erklärungsbedürftige Thema an die Fachbereiche und an die Schnittstellen so heranzutragen, dass sie es auch nehmen wollen, das ist ja schon, weil es ja auch eine Veränderung ist von ich traue nur meinem Bauch, ne? Ich führe jetzt ein Gespräch, ich schüttel eine Hand und dann weiß ich, ob er oder sie auf jeden Fall geeignet ist. Da ist schon noch eine Diskrepanz und damit den Leuten zu spielen, zu sagen, ich verstehe, dass du eine gute Menschenkenntnis hast, die darfst du auch behalten und das ist für mich auch ganz wichtig. Also das Bauchgefühl ist ja nicht per se zu verteufeln. Es geht ja einfach nur um die Reihenfolge, die häufig bei der Menschenentscheidung getroffen wird. Unbewusst treffen wir zur ersten Entscheidung über den Menschen durch die ganzen Biases, die wir tragen und haben ein Urteil schon in uns drin und suchen dann durch die Gespräche und Datenpunkte, wenn sie unstrukturiert sind, Bestätigung für das, was wir denken. Ah, das, der ist super, oh, die passt gar nicht. Und am Ende haben wir Recht behalten. Ja?
Ja.
Wenn man strukturierte Prozesse aufsetzt, wird man plötzlich sein eigenes Urteil, was man hat, kriegt man plötzlich eine Challenge vor sich und stellt fest, Moment, ich habe da irgendwas falsch wahrgenommen, da ist ja doch eine Menge Kompetenz hinter oder andersherum. Und setzt die Datenbasis für das Bauchgefühl einfach richtig auf. Weil wenn man dann so eine Art Cut-Off-Wert hat und sagt, das muss die Person mindestens mitbringen, alle, die da drüber fallen, können den Job und sind interessiert daran, ab hier darf ich meinen Bauch entscheiden lassen.
Ja. Also ich kann es einfach nur unterschreiben, was du sagst, ne? Und vielleicht nochmal, um da Tipps zu geben, wie kann man mit Hiring-ManagerInnen, wie kriegt man sie dazu, selbigen Weg zu gehen? Boah, das habe ich so durchexekutiert. In der Zeit beispielsweise bei Dept, international agierende Werbeagentur oder Digitalagentur. Und Dept ist viel durch Buy and Build gewachsen. Also es wurden Zukäufe getätigt. So, und diese Zukäufe, die wurden dann letztendlich, ja, also strukturell auch mal aufgesattelt im Recruiting und People and Culture Bereich generell. Und da habe ich dann geschaut, wie können wir mit meinem Team erstmal Sichtbarkeit erzeugen, weil Recruiting ist auch oft eine Blackbox. So, man weiß gar nicht, was passiert da irgendwie. So, auch da einfach regelmäßige Termine mit Hiring ManagerInnen haben, die Daten im Griff haben, mal Daten präsentieren. Also auch ne, nicht erst auf Zuruf, sondern sehr konsequent den Austausch fördern. Und dann zu schauen, okay, wie können wir ihr Leben leichter machen? Am Ende wurden dann, wenn Jobs oder neue Rollen gefordert worden sind, das haben wir sehr strukturiert schon aufgenommen über einen Asana-Board. Dann haben wir das bekommen. Dann, sie wussten, okay, was passiert? Was sind die nächsten Schritte? Dann haben wir das aufgenommen, dann gab es eine Intake-Session und so weiter und so fort. Und wenn man diese Struktur reinbringt, klar wird man hier und da immer mal Personen haben, die sagen, oh, ich habe das früher so gemacht und mit dem Händeschütteln. Aber das werden die wenigsten her sein, weil sie sehen, welchen Mehrwert schafft man hier. Weil die wenigsten das so vorher erlebt haben. Und wenn man so vorgeht, dann schafft man so ganz, ganz viel Vertrauen. Und ich habe zumindest zu spüren bekommen, dass so 99% der Hiring-ManagerInnen mitgelaufen sind. Und die wenigsten ausbüchsen.
Ich habe die gleiche Erfahrung gemacht, Nathalie. Es geht für sich einfach, und da gibt es kein hundertprozentig korrekt und man muss auch nicht bis auf die 47. Kommastelle richtig sein. Aber wenn man aus meiner Sicht Klarheit schafft, also wirklich seinen eigenen Prozess im Griff hat, weil man weiß, was wann passiert und wie lange was dauert und warum es notwendig ist, ich fasse das mal aus meiner Sicht so zusammen, dann schafft man auch Commitment, weil wenn der Fachbereich genau weiß, was auf ihn zukommt und wo er oder sie gebraucht wird, dann können sie sich darauf einstellen, weil sie ja auch schon zusammen das Ziel haben, Menschen ins Team einzuholen. Ja, also das ist ja irgendwie, da muss man auch immer wieder mal dran erinnern, dass wir nicht hier sind, um miteinander zu reden, sondern um eine Stelle zu besetzen.
Ja.
Und den dann noch eine Struktur mitgibt, indem man sagt, pass auf, so und so kannst du übrigens das, was du suchst, intensiv und gut finden. Lass uns das mal ausprobieren. Einfach mal Neugier. Das klappt eigentlich immer. Jeder hat Bock. Weil wenn man den dann fragt, hast du auch schon mal eine Fehlentscheidung bei Personen getroffen, die du einstellst, ist die Antwort eigentlich immer ja.
Ja.
Und wenn sie selbst sagen, doch, war eigentlich bisher immer ganz gut, dann sagst du, gab es schon mal eine Person, die anders performt hat, als du es im Bewerbungsgespräch gedacht hast und die Anlaufzeit länger war, um das zu machen, was hier war. Und dann werden die auch ja sagen. Also es gibt einfach immer dieses, es hat was gefehlt, dieses Gefühl, ich treffe eine unsichere Entscheidung und diese Unsicherheit ein bisschen durch Struktur wegzunehmen, funktioniert. Wenn man diese drei Sachen mitbringt, dann kannst du transparent sein. In alle Richtungen. Du kannst deinen Fachbereichen sagen, das passiert als nächstes, aber auch den KandidatInnen da draußen.
Ja.
Das ist unfassbar, wenn du das tust. Die gucken dich an wie ein Auto und sagen, wie, du weißt jetzt schon, dass du am 1. Dezember die Entscheidung triffst. Also wenn,
Ja.
was weiß ich, oder am 1. August, was auch immer. Die können damit gar nicht umgehen. Und wenn du das dann am Ende auch noch durchziehst, dann ist das einfach der helle Wahnsinn für viele und du hebst dich extrem ab. Ich würde dir aber langsam zum Schluss auch noch eine sehr, sehr kontroverse Frage stellen,
Raus.
was das Thema Diversity angeht. Also alles, was wir besprochen haben, hilft dem Thema. Und da bin ich mir sicher, wenn man so seinen Prozess aufsetzt, gerade die Struktur aufsetzt, dass man vielfältigen Menschen die Chance gibt, auch QuereinsteigerInnen für einen Job, wo sie vielleicht manche Themen gar nicht mitbringen. Und man schaut halt wirklich, passt die Person und deren Fähigkeiten zum Job und nicht passt die Person, wie sie ist, auf den Job.
Ja.
Ich erlebe es aber immer so, dass am Ende gemacht werden kann, was man will. Die letzte Entscheidung trifft aber die Entscheidung für oder gegen Diversität. Weil wenn du dich dann am Ende entscheidest, doch wieder nach dem Minimi-Prinzip einen zweiten Arthur einzustellen, dann hilft dir das nicht, dass du quasi durchlässiger bist für andere Leute, aber dich nicht traust, weil irgendwas ist anders. Wie kriegt man das aus den Köpfen der Leute raus? Wie schafft man ein Umfeld, wo man sagt, nee, ich entscheide mich bewusst für jemanden, der vielleicht auch anders ist als ich? Also mal ganz plakativ formuliert.
Ja, also ja, man kann natürlich niemanden zu einer gewissen Haltung zwingen. Ich glaube, wichtig ist allerdings die eigene Haltung, also sei es RecruiterInnen oder auch HiringmanagerInnen, dass man diese mal sehr, sehr stark reflektiert. Also es gibt ja so verschiedene Arten von Menschen. Ich habe Führungskräfte erlebt, die beispielsweise niemals Personen einstellen wollten, die in irgendwas besser als sie sind. Don't ask me why, aber so welche gibt es. So, das ist ganz, ganz schwierig, weil sie haben das Gefühl, jemand wird sie überrennen, was meiner Meinung nach echt schwierig ist, weil man möchte ja Personen performant sehen und dass sie bestenfalls die eigene Rolle einnehmen, weil man entwickelt sich ja selbst weiter. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich persönlich damit mal auseinandersetzt, möchte ich Innovation treiben, möchte ich Themen nach vorne bringen und dafür sind Reibung essentiell. Dafür ist es essentiell, dass ich jetzt nicht nur Personen hire, die alles irgendwie gleich gut und kuschelig finden und so weiter. Weil ja, dann werden wir vielleicht recht schnell auf Entscheidungen kommen und Entscheidungsfinden werden ganz, ganz easy. So, ne? Minimi-Prinzip hast du ja gesagt, man stellt Leute ein, die einem sehr ähneln und das jetzt nicht rein äußerlich, sondern von der Haltung, Meinung und Verhalten her. So, und mal zu schauen, okay, wo eckt es vielleicht gerade mal an? Wo habe ich vielleicht mal ein anderes Bauchgefühl? Aber wodurch ist das begründet? Weil die Person mal eine andere Meinung hat, die super wertvoll sein kann, weil diese andere Perspektive uns mal in Ecken reinleuchten lässt, die wir vorher vielleicht noch nicht bedacht haben. Von daher glaube ich, ist es so ganz bewusst bei sich mal reinzuhorchen, okay, ist es gerade so ein Ego-Trip? Tue ich mir eigentlich jetzt gerade einen Gefallen? Oder zahle ich es aufs große Ganze ein? Und am Ende arbeiten wir für ein Unternehmen. Und Unternehmen möchten performant sein. Also, so, es ist jetzt nicht, ne, so, wir sind jetzt hier nicht, um irgendwie gegenseitig kuschelig zu sein in dem Moment, sondern wir möchten das Unternehmen weiter nach vorne vorne bringen. Das ist der Kapitalismus so. Und das mal beiseite zu stellen und ja auch, da gibt's Trainings und so weiter. Also, ne, man kann natürlich über unconscious bias Trainings nachdenken oder sich generell mal mit Denkmustern beschäftigen. Schnelles Denken, langsames Denken, Daniel Kahnemann, Buch lesen. Also da gibt's viele Möglichkeiten, um mal für sich mal eigene Denkmuster bewusst zu werden und vor allem sich mal auch ein bisschen mit sich selbst zu befassen und sich mal immer wieder die Frage zu stellen, wem tue ich eigentlich mit einem Haien einen Gefallen? Ist es jetzt mein Ego gestreichel oder zahle ich es aufs große Ganze ein? Und wenn ich nicht sofort aufs große Ganze komme, dann mal ein bisschen bei sich selbst rumkramen.
Ja, schön. Danke, Nathalie. Ich könnte den ganzen Tag über das Thema mit dir reden, wirklich den ganzen Tag. Was ich zum Abschluss noch einmal gerne machen würde, ist, wenn die HörerInnen da draußen sich fragen, was mache ich morgen anders, um Diversity im Recruiting reinzubringen, wäre für mich die Quintessenz zwei Sachen. Erstens, sich bewusst zu machen, dass wir alle Biases in uns tragen, dass wir die Menschen bewerten, bevor wir genug über sie wissen, egal welche Menschen, das ist einfach in uns drin, das ist super elementar und wichtig. Und zweitens, an einem strukturierten Prozess arbeiten, der diese Biases nie abstellt, aber vielleicht ein wenig im Zaum hält und wirklich Daten dahinter legt. Das ist das, was hilft. Also macht euch Gedanken, was suche ich wirklich? Wie kann ich gute Fragen stellen? Stellt die gleichen Fragen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit gibt, dann stellt zumindest drei gleiche Fragen an jeden Bewerbenden, der bei euch in den Interviews ist, damit ihr zumindest einen Vergleichspunkt habt. Startet damit. Das würde schon reichen für einen ersten Mini-Step aus meiner Sicht. Und wenn du was ergänzen magst, ergänz was. Ansonsten.
Ich hätte noch einen Tool-Tipp für kompetenzbasierte Fragen, auch kostenlos zugänglich, weil ich ja immer weiß, Budget und so weiter ist nicht bei allen so gegeben. Competency Library, super nice. Wenn man Kompetenz mal festgezurrt hat, kriegt man da auch strukturierte Fragen mal raus. Und vor allem sich dessen bewusst zu sein, Diversität geht nur mit Inklusion. Also wir können noch so viele vielfältige Teams aufbauen, wenn aber Inklusion nicht gegeben ist, heißt, wir AGG-Konformität herstellen, wir dafür Sorge tragen, dass jede Person gesehen wird, wertgeschätzt wird und vor allem selbige Entwicklungsmöglichkeit hat, bringt es nichts, nur rein auf Diversität zu schauen. Also, dass beides geht, nur miteinander. Und da müssen wir auch schauen, wie kriegen wir von anderen People and Culture Teams Support, ne? Weil ab einem gewissen Moment ist ja Recruiting vorbei und dann heißt es, wie können wir Führungskräfte befähigen, diese Teams auch zu führen, interkulturelle Kompetenzen aufbauen und so weiter. Also das auch sonst selbst zu treiben und anzustoßen, weil das eine geht nicht ohne dem anderen, sonst geht's krachen. Wenn wir jetzt sagen, unser Team wird auf einmal nur noch Englisch sprechen, weil wir stellen eine englischsprachige Person ein, die Deutsch nicht spricht, was voll wertvoll ist und gut ist, aber wir entsprechend nicht befähigen, wird's krachen gehen und es wird zu Frustrationen führen.
Schön. Das ist so ein Henne-und-Ei-Problem, finde ich. Das ist genau richtig auf den Punkt gebracht. Inklusiv kannst nur inklusiv oder divers einstellen, wenn die Inklusion schon mitgedacht wurde, weil sonst hast du das Problem einfach nur verschoben. Finde ich wundervoll. Das heißt, eigentlich musst du erstmal die Basis schaffen, um das zu tun und kannst erst dann umsetzen, weil sonst sind die Menschen, die du dort einstellst, einfach lost. Also nur allein die Sprache, wenn alles auf Deutsch ist und die einfach nichts verstehen, dann sind sie halt innerhalb der Probezeit weg. Ja. Das bringt das nichts. Ja.
Und alles schon erlebt, ne? Also das ist es
auch.
Ja, ne? Das alles schon, alles schon erlebt. So. Ja. Und voll schade, so, weil es führt zu Frustration für die Person, die geht. Unternehmerisch gedacht, jo, müssen wir nicht über Zahlen sprechen. Und aber auch fürs Team. Und das kann man von daher Basics. Du hast es gesagt, ich sage Basic-Arbeit, so wichtig und nicht zu verkennen und das auch für sich selbst nicht runtergehen. Also lass nicht so viel über AI und so weiter sprechen, lass mal viel mehr über Basics schnacken.
Danke für den Shoutout, das machen wir. Und ja, vielen, vielen Dank an euch alle da draußen fürs Zuhören. Ich glaube, wenn ihr an die Nathalie herantreten wollt, könnt ihr bei LinkedIn euch bei ihr melden oder andere Kontaktdaten, die wir hinterlegen, dann in den Shownotes. Und danke fürs Zuhören. Danke, Nathalie, für deine ganzen Insights. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Stefan, mit dir macht es mir immer Spaß. Und ich wünsche euch einen wundervollen Tag.
Danke, ihr beiden. War voll schön. Bis bald.
Danke, Nathalie. Danke, Arthur. Bye-bye.
Tschüssi.